Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Elias Bierdl. Die Rekordarbeitslosigkeit in Deutschland ist das bestimmte Thema dieser Sendung, auch in dieser Stunde. Ab 7.15 Uhr dazu ein Interview mit dem katholischen Theologen und Sozialwissenschaftler Friedhelm Hengsbach. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt weiter und erreicht im Januar einen neuen Negativrekord der Nachkriegsgeschichte. Stimmen zur größten sozialen Herausforderung unserer Zeit, zusammengestellt von Angela Koll.
Die Zahl von 4.658.300 Arbeitslosen ist erschreckend und alarmierend. Sie übertrifft die Einschätzung aller Experten und auch meine Befürchtung, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich glaube, dass man nicht davon reden kann, dass wir uns da verschätzt haben. Richtig ist, dass die Januarzahlen nicht akzeptabel sind, aber wahr ist auch, dass wir nach den Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, davon ausgehen können, dass Mitte des Jahres die Besserung eintritt. Das steht auch im Jahreswirtschaftsbericht. Aber das bedeutet auch, dass der Reformkurs fortgesetzt werden muss.
Wenn so viele Menschen arbeitslos sind, dann ist das auch eine Gefahr für unsere Demokratie.
Ich rufe auch die Opposition auf, nicht in die üblichen Spielchen zu verfallen, sondern zur sachlichen Mitwirkung über die Ländermehrheit im Bundesrat jetzt bereit zu sein.
Wir haben der Bundesregierung seit längerer Zeit Angebote gemacht und wir haben klare Konzepte auf den Tisch des Hauses gelegt. Ich hoffe, dass diese sehr ernste Entwicklung jetzt endlich dazu führt, dass Entscheidungen getroffen werden.
Das Hauptthema kommt in dem Jahr auf die Tarifparteien zu. Tarifabschlüsse sind die entscheidende Voraussetzung für mehr Arbeit.
Ich verlange nun eigentlich, dass die Bundesregierung endlich in die Puschen kommt und das, was die Gewerkschaften ihnen angeboten haben, sich zusammenzusetzen, in einer konzertierten Aktion zu überlegen, wie wir Arbeitsplätze schaffen können, Teilzeitarbeitsplätze, geteilte Arbeitsplätze, also diese ganze Palette mal durchzuprobieren. Wir müssen runter von dieser Arbeitslosigkeit, sonst fliegt uns die Gesellschaft um die Ohren.
Am Telefon in Frankfurt nun der katholische Sozialwissenschaftler Friedhelm Hengsbach. Herr Hengsbach, die Politiker, Gewerkschafter, Arbeitgeber weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Die meisten Argumente haben wir schon früher einmal gehört. Die Bundesregierung hält am Ziel der Halbierung der Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2000 fest. Glauben Sie daran noch?
Wenn sich nicht entscheidend in den politischen Zielvorstellungen und Maßnahmen ändert, halte ich also dieses Versprechen für außerordentlich fahrlässig. Das ist ja in 3 Jahren. Und wenn also immer nur dieselben Instrumente angeboten werden, die seit 20 Jahren versprechen, dass durch Lohnzurückhaltung und durch Gewinnsteigerung und durch Investitionssteigerung am Ende dann also Wachstum, Beschäftigung, Massenkaufkraft und schließlich ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum am Ende herauskommt, das ist nicht mehr überzeugend.
Es müsste ja auch noch geklärt werden, welche Zahlen da eigentlich halbiert werden sollen.
Das nochmal, die Zahl der registrierten Arbeitslosen, die werden ja jeweils bekannt gegeben und die aktuelle Dramatik ist noch zugespitzt, denke ich mal, durch den Winter, die saisonale Komponente, aber es endet ja nichts daran, dass also über das Jahr hinweg diese hohe Zahl der Arbeitslosen, der registrierten Arbeitslosen bleiben wird. Dazu kommt natürlich, dass wenn man die verschiedenen Maßnahmen und die stille Reserven, das alles noch hineinrechnet, wird man ja doch, und das geben auch die Arbeitgeber wohl zu, mit 7 bis 8 Millionen fehlenden wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen rechnen müssen hier in Deutschland. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, es ist in Europa so und weltweit. Ich denke, die Welt leidet gegenwärtig und seit langem unter diesen ökonomischen Schocks, die seit Mitte der 70er Jahre die Wirtschaft lahmen lassen.
Heißt das, auf nationaler Ebene ist da gar nichts mehr dran zu ändern?
Ich denke, das sowieso nicht geht. Es kann weder eine Regierung allein, das hat die Erfolglosigkeit des Sparpakets bewiesen. Es kann auch kein Tarifpartner allein. Ich denke, es geht nur auf nationaler Ebene in einer Kooperation von Gebietskörperschaften, Tarifpartnern und Bundesbank einschließlich des Bankensystems. Aber auch das, denke ich, ist begrenzt. Solange nationale Regierungen sich jetzt wechselseitig Wettbewerbsvorteile streitig machen, geht es nur in einer internationalen Kooperation, zumindest in einer europäischen Kooperation. Und da sind die Deutschen anscheinend wohl auch nicht sehr kooperationswillig. Jedenfalls die Bundesregierung erscheint im Ausland als nicht sehr kooperationswillig.
Nun sind ja die Gewinne auch hier bei uns in bestimmten Branchen saftig, etwa bei Banken, Versicherungen oder sogar ja in der klassischen Schlüsselindustrie Automobilbau, wie das Beispiel BMW gerade wieder gezeigt hat. Aber salopp gesagt, die Gesellschaft hat nichts mehr davon, hat sich die Wirtschaft aus der sozialen Verantwortung verabschiedet.
Denn einerseits denke ich, ist in unseren Köpfen die Hierarchie der Märkte auf den Kopf gestellt. Die Hierarchie der Märkte, das will heißen, der Arbeitsmarkt ist das letzte Glied, das schwächste Glied. Dann kommen die Märkte für Güter und Dienste und dann kommen die Märkte für Geld und Kapital. Da immer versucht wird, die Löhne zu senken, die Sozialabgaben zu senken und jetzt die Steuerbelastung zu senken, ist das eine Perspektive, die ein Unternehmen reformieren will von der Buchhaltung her. Das, denke ich, ist die grundlegend schiefe Perspektive. Man müsste eigentlich den Arbeitsmarkt in Bewegung bringen, indem man die Nachfrage nach Gütern und Diensten in Bewegung bringt. Und solange eine Politik des knappen Geldes auch unter dem Diktat der Maastricht, der strengen Maastricht-Kriterien betrieben wird, kann man nicht verhindern, dass die langfristigen Kapitalzinsen über der Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts liegen. Und davor, denke ich, ist es für die Unternehmen vernünftiger, die liquiden Mittel auf den Finanzmärkten zu parken, als jetzt über Investitionen Gewinne zu machen und dann damit Arbeitsplätze zu schaffen.
Machen wir es mal konkret. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, hat ja gestern angesichts der katastrophalen Entwicklung neue Ideen eingefordert. Haben Sie welche?
Die erste Idee, dass über eine offensive Geldpolitik Investitionen erleichtert werden müssen. Also man darf jetzt sich nicht unter das Diktat Preisniveaustabilität um jeden Preis, ohne also auch die gleichsam die negativen Wirkungen zu berücksichtigen. Denn alles, denke ich, es gibt nicht zum Nulltarif. Auch die hohe Preisniveaustabilität ist nicht zum Nulltarif zu haben. Aber das ist auch nur erstmal der erste Anstoß. Ich sehe, die Aufgaben, die dringend sind, müssten angepackt werden. Fragen Sie den Bürgermeister in den verschiedenen Städten, was wäre jetzt dringend zu tun? Und dazu müssten die entsprechenden Geldmittel auch bereitgestellt werden. Was politisch gewollt wird, sage ich oft, ist auch finanzierbar. Das zweite ist die ökologische Umsteuerung der Marktwirtschaft. Neue Verkehrssysteme, eine neue Form der Energiegewinnung, eine umweltverträgliche Chemiewirtschaft, eine umweltverträgliche Landwirtschaft. Ich denke, das fordert insgesamt einen höheren Beschäftigungsgrad. Das heißt, wir brauchen Arbeitskräfte, die eine Kreislaufwirtschaft in Gang halten.
Das geht Richtung Ökosteuerreform.
Ja, nicht nur bei der Ökosteuer. Die Steuerreform, auch wie sie jetzt praktiziert wird, hat ja keinen Umsteuerungseffekt. Es sei denn, ein Verteilungseffekt. Also keine echte Umsteuerung. Die Umsteuerung muss sicher auch durch politische Signale und auch durch Anstöße durch die Finanzpolitik und auch durch Staatsausgaben in einer anderen Richtung, in einer gezielten Richtung vonstatten gehen. Das ist das eine. Das andere ist die Binnennachfrage stärken. Wir sind wieder Exportweltmeister und die Binnennachfrage stagniert. Also die grundlegenden Bedürfnisse der inländischen Bevölkerung, die dringenden Aufgaben in den Gemeinden, die müssen als erstes gleichsam gefördert werden. Und das dritte ist, dass wir nicht meinen, wir müssten unseren Industriestandort behaupten gegen die neu industrialisierten Länder. Es geht vielmehr darum, dass wir die Dienstleistungen entwickeln. Neue Formen der Dienstleistungen im Pädagogik, im Erziehungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Caritasbereich, vor allen Dingen im Kulturbereich.
Die Arbeit ist da, das ist klar. Die Frage ist ja nur, wer sie bezahlen kann.
Die Arbeit bezahlen diejenigen, die sie erbringen. Also in dem Ausmaße, wie Werte geschaffen werden, entsteht auch das Geld, das also diese Werte in einen Kreislauf hineinbringt. Das erste, und da denke ich, da liegt die grundlegende, wie mir scheint, Fehleinschätzung, dass erst gespart werden muss, damit dann über die Gewinne Investitionen stattfinden. Die Investitionen, die durch Geldschöpfung und Kreditschöpfung ermöglicht werden, Beschäftigung schaffen, einen Kreislauf in Gang setzen und damit also auch Kaufkraft. Also die Orientierung geht genau umgekehrt. Von den Investitionen, die also durch Geldschöpfung zustande kommen. Insofern sieht man, dass die Geldpolitik und Finanzpolitik und Beschäftigungspolitik einen Vorrang hat gegenüber der Politik der Kostensenkung oder der Mobilisierung der Arbeitskräfte.
Es ist ja absurd geradezu, aber es fällt auf, dass europaweit eigentlich im Zeichen der Beschäftigungskrise gleichzeitig ein Rückzug des Staates aus der Beschäftigungspolitik zu verzeichnen ist. Wir haben ein schönes Beispiel hier in Deutschland mit der Streichung des Schlechtwettergeldes. Der Staat will sparen und am Ende haben wir dann ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr.
Ich denke, dass die Art und Weise, wie gegenwärtig die politischen Maßnahmen, das ist ja auch Karneval im Rheinland, den Eindruck erwecken, als würde da ein Panikorchester zusammen auf der Bühne spielen und die Bläser spielen Bach und die Streicher, die spielen Tschaikowski. Oder wie in einem chaotischen Unternehmen die die Produktionsabteilung stellt Seife her und die Marketingabteilung wickelt das in Schokoladenpapier ein. Es passt alles nicht zusammen. Das Sparpaket, die angebliche Rentenreform, die Steuerreform, die Gesundheitsreform, das beißt sich gegenseitig ins Bein. Und von daher wird auch die Glaubwürdigkeit der Politik so leiden. Es ist ja nicht so, dass die Arbeitslosigkeit nur ein persönliches Schicksal ist. Das ist schon schlimm genug, dass Menschen ihren Selbstwert verlieren, dass sie sich als Schrott empfinden. Oder das, was ich jetzt in Gesprächen herausgefunden habe und was mich so erstaunt gemacht hat, dass Eltern, 55-jährige Eltern, auch Ingenieure, die 100 Bewerbungsschreiben schon losgelassen haben, jetzt nicht mehr über ihre eigene Arbeitslosigkeit klagen, sondern ganz besorgt sind, dass ihre Jugendlichen und ihre Kinder keine Stelle finden. Und das ist etwas Neues. Wenn also Jugendliche merken, dass sie nicht gebraucht werden in der Gesellschaft, dass sie also weggeworfen sind, dass also sie keinen Wert mehr haben und dass sie auch gesellschaftlich nicht anerkannt sind von ihren Freunden, die gerade noch einen Arbeitsplatz gefunden haben, dann ist es völlig klar, dass das irgendwann zur Gewalt neigt. Die Gewaltbereitschaft wächst, man versucht in irgendeiner Form, sich Anerkennung zu verschaffen, auch wenn es negativ ist. Und das sehe ich dann als größte Gefahr, dass die Glaubwürdigkeit gegenüber dem, was man soziale Marktwirtschaft genannt hat, oder dem, was wir demokratische Gesellschaftsform nennen, dass das schwindet. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann haben, glaube ich, die recht, dass sie sagen, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von dieser Brüningschen Sparpolitik, die damit die Massenkaufkraft abgewürgt hat, sondern am Ende gerade Jugendliche und hilflose Menschen in die Arme von irgendwelchen radikalen Führern getrieben hat.
Wir haben vor wenigen Jahren den Zusammenbruch des Ostblocks erlebt, auch der sozialistischen Planwirtschaft. Ist möglicherweise unser System ebenfalls am Ende?
Am Ende ist eigentlich nur die neoliberale Version des Kapitalismus. Ich denke, diese Form, diese liberale Form des Kapitalismus, die fährt gegen die Wand. Die ist also in der Sackgasse drin. Und von daher muss es eine Reform geben. Es muss, wie es in der europäischen Diskussion auch deutlich wird, eine Ergänzung geben der monetären und fiskalischen Maastricht-Kriterien durch beschäftigungspolitische und sozialpolitische Initiativen. Ich denke, es war die große Leistung von Ludwig Erhard, dass er sagte, eine Währungsreform allein kann nicht funktionieren. Wir brauchen eine Wirtschaftsreform. Also eine neue Politik, damals war es die Aufhebung der Preisbindung, die Entfesselung der Marktkräfte. Heute geht es darum, ein neues Verhältnis zu finden von einer Einkommensverteilung, die marktförmig ist, also ausdifferenziert und Leistungen belohnt, und einer Einkommensverteilung, die die Marktwirtschaft in die demokratische Lebensform einbindet, das heißt also auch eine ausgewogene Einkommensverteilung. Und dazwischen muss ein Kompromiss gefunden werden. Der wird in Schweden anders aussehen als in Deutschland und in Frankreich anders als in den USA. Aber Kapitalismus pur hat keine Zukunft, auch wenn er zunächst einmal im Systemwettbewerb gesiegt hat. Recht hat er erst, wenn er neben der Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft auch den sozialen Ausgleich, der sich an der Menschenwürde orientiert und an den Menschenrechten gewährleistet.
Der katholische Theologe und Sozialwissenschaftler Friedhelm Hengsbach war das. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk. Sieben Uhr dreißig. Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Anselm Schneider, 68 Jahre alt, 40 davon als höherer Beamter im öffentlichen Dienst, heute aber Pensionär und wieder Student. Bevor wir uns genauer mit diesem merkwürdigen Twitter-Dasein beschäftigen, eine Frage an den ehemaligen Verwaltungsjuristen. Herr Schneider, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pension und Rente?
Die Frage Pension oder Rente wird häufig gestellt und ich muss sagen, es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Sie müssen vom Folgenden ausgehen. Im öffentlichen Dienst gibt es drei Arten von Beschäftigungsverhältnissen. Einmal das Beamtenverhältnis, dann das Angestelltenverhältnis und das Arbeitsverhältnis. Der Angestellte und der Arbeiter geht in Rente, wie man so schön sagt. Der Beamte geht auch wie der andere in den Ruhestand und bekommt ein Ruhestandsgehalt. Und das nennt man die Pension. Und der Beamte, der in den Ruhestand geht, wird Pensionär nach alter traditioneller Bezeichnung.
Neben dem Begriff Ruhestand ist seit einigen Jahren eine humoristisch-familiäre Variante getreten, der Unruhestand. Damit wird enthüllt, was die offizielle Vokabel Ruhestand verschleiert, dass nämlich viele Pensionäre und Rentner überhaupt nicht bereit sind, sich auf das Altenteil, das süße Nichtstun, zurückzuziehen. Immer mehr Ruheständler suchen sich nach Erreichen der Altersgrenze einen neuen Job. Immer mehr schreiben sich an den Universitäten ein, entweder um ein vor Jahren abgebrochenes Studium abzuschließen oder um ein neues zu beginnen. So auch Anselm Schneider. Fragt sich nur, warum?
Ich könnte an sich den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, aber das entspricht nicht meinem Temperament. Ich bin als Gasthörer an der Universität in Düsseldorf eingeschrieben in Germanistik und Kunstgeschichte. In der Kunstgeschichte habe ich auch zum Beispiel ein Referat gehalten.
Solcher Lerneifer hätte gewiss auch einem Martin Luther imponiert, der in seinen Predigten ja immer wieder gegen die Trägen und Bequemen wetterte, die die Hände in den Schoß legen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Als Luther diese Redensart prägte, hatte sie noch einen deutlichen theologischen Beiklang. Den hören wir heute nicht mehr heraus. Die Wendung besagt nur noch so viel wie faulenzen, die Daumen drehen, in den Tag hineinleben.
Oder auf der Bärenhaut liegen, wie es mitunter noch heißt. Damit ist es freilich vorbei, wenn sich jemand auf seine alten Tage noch zum Studium entschließt. Denn die älteren Semester werden genauso behandelt wie die jungen. Sie genießen keinerlei Privilegien oder Vorrechte.
Sie müssen parken. Ich habe viele Gespräche geführt mit den älteren Mitstudenten und die haben mir gesagt, dass sie sehr viel büffeln und sehr viel arbeiten. Und ich muss sagen, da kommt eine Menge bei raus.
Von Büffelarbeit oder Büffeln spricht zum ersten Mal wieder Martin Luther. Er versteht darunter jede Art von stumpfsinnigem Kraftaufwand, wie man ihn zum Beispiel einem vor den Flug gespannten Büffel, das heißt Ochsen, abverlangt. Statt Büffeln kann es daher auch Ochsen oder Ackern heißen. Mit gleicher Bedeutung, aber viel komplizierterer Herkunft, gesellt sich im 18. Jahrhundert das Zeitwort Pauken hinzu. Seitdem büffelt, ochst, ackert, paukt der Student, keineswegs immer, jedoch sicher, wenn es auf Prüfungen oder Examina zugeht.
Prüfungen und Examina, damit berühren wir ein heißes Eisen. Denn das nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt ältere Semester in ständig zunehmender Zahl auch ein Abschlussexamen anstreben, hat namentlich in einigen praxisbezogenen Studiengängen wie Medizin, Physik oder Chemie schon zu erheblichen Misshelligkeiten geführt. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die älteren Semester machen den jüngeren, das heißt der eigentlichen Studentengeneration, immer öfter die raren Labor- und Praktikantenplätze streitig, an denen man examensnotwendige Zwischenzeugnisse, sogenannte Scheine, erwirbt. An einigen Universitäten hat das schon zu Generationskonflikten geführt. Überhaupt, wie kommen sie miteinander zurecht, die älteren und die jüngeren Semester? Wie ist das Betriebsklima, wie der Umgangston?
Ich habe noch nie gehört, dass jemand einen auf die Schulter geklopft hat und alter Knabe gesagt hat. Die Eltern, Studenten und Studentinnen, siezen sich. Es sei denn, dass sie also schon längere Zeit zusammen sind in Seminaren, dann kann es vorkommen, dass man sich duzt. Im Grunde genommen aber siezt man sich. Die jungen Studenten duzen sich generell und ich habe noch nicht gehört, dass ein junger Student oder eine junge Studentin den Eltern-Kommilitonen oder die Kommilitonin geduzt hat.
Unser Sprachzeuge begann sein erstes Studium im Sommersemester 1948. Damals siezten sich im Allgemeinen noch alle Studenten. Das familiäre Du kam nur selten auf. Wer an der Universität viele Duzfreunde hatte, gehörte mit Sicherheit einer Studentenverbindung bzw. einer politischen, religiösen oder sportlichen Gruppierung an. Man titulierte sich zwar nach alter lateinischer Sitte weiterhin als Fräulein oder Frau Kommilitonin oder Herr Kommilitone, das Wort bedeutet so viel wie Kamerad, Doch von einem studentischen Wir-Gefühl, einer durchgängigen Kameradschaft oder Kollegialität war wenig zu spüren.
Das änderte sich erst nach der westeuropäischen Studentenrevolte von 1968, die in Deutschland unter anderem zu einer überhasteten Bildungsreform und damit zu der vielbeklagten Massenuniversität unserer Tage führte. Seit damals duzen sich die Studenten. Zunächst verstand man das noch als ein Zeichen revolutionärer Solidarität. Später wurde es zum Ausdruck einer hemdsärmeligen, das heißt alle Förmlichkeit scheuenden Jugendkultur. Deren Spielregeln freilich gelten nur für die jeweils eigene Generation. Deshalb werden die älteren Semester auch weiterhin brav gesitzt und keinesfalls mit saloppen Anreden traktiert, wie etwa altes Mädchen oder alter Knabe. Aber kommen wir noch einmal auf die Examina zurück. Sind sie leichter oder schwerer im Vergleich zu früher?
Es gibt sicher noch Studienfächer, wo Studenten mit Pauken und Trompeten durchfallen können. Das ist zum Beispiel in der Juristerei der Fall. In vielen anderen Studienfächern ist die Auslese schon gesichert durch Zwischenprüfungen, die abgelegt werden müssen.
Mag auch die sogenannte Durchfallquote, das heißt die Zahl der Studenten, geringer geworden sein, die ihr Examen nicht meistern, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass es inzwischen immer mehr Studienabbrecher gibt. Was ist mit den Studenten, die da nach ein paar Semestern plötzlich aussteigen, die Universität verlassen, um sie nie wieder zu betreten? Haben sie lediglich keine Lust mehr oder fehlt es ihnen an Ausdauer und Mut?
Da bin ich nicht so ganz sicher.
Das Gegenteil vom Studienabbrecher ist der verbummelte Student. Gibt es ihn eigentlich noch und was versteht man genau darunter?
Also der verbummelte Student, nach meiner Erinnerung, war der Student, der viel Geld hatte und nichts tat und mit 50 Jahren immer noch an der Universität herumhing. Einen solchen Typen gibt es nicht mehr so.
Unser Sprachzeuge, immerhin Jahrgang 1926, hat seinen jungen Kommilitonen aufs Maul geschaut und so gar schon einige sprachliche Besonderheiten von ihnen übernommen. So verwendet er beim Wort der Typ den falschen Akkusativ der Jugendsprache, nennt den verbummelten Studenten einen Typen und nicht, wie es richtig wäre, einen Typ. Aus der Jugendsprache stammt auch die Vokabel herumhängen. Sie gehört zum Wortfeld Faulenzen, von dem wir eingangs länger gesprochen haben. Da wir gerade bei Typen sind, gibt es noch den zerstreuten Professor? Und wie kann man ihn definieren?
Der zerstreute Professor, nach früherer Vorstellung, war in der Regel ein Professor, der zu Hause zerstreut war. Er küsste die Standuhr, das war ein Zeichen seiner völligen Zerstreutheit. Die jetzige Generation ist nicht zerstreut und die jetzigen Professoren, da habe ich noch nicht als zerstreute Professoren kennengelernt.
Sie hörten Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autor Franz Josef Michels, Redaktion Joe Motis, Sprecher waren Reinhard Pede und Bettina Schulmann.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 192. In der DDR stand nicht nur fest, was die Schüler lernen mussten, sondern den Lehrern wurde auch vorgeschrieben, wie sie das den Schülern beibringen sollten. Und es gab auch Vorschriften dafür, was außerhalb des Unterrichts zu geschehen hatte. Dazu gehörte beispielsweise, dass auf dem Schulhof die DDR-Fahne gehisst wurde und alle Schüler dazu auf dem Schulhof antreten mussten. Lehrpläne gibt es für alle Schulen, aber was die Lehrer außerhalb des Unterrichts mit den Schülern zusammen machen wollen, überlegen sie sich nun schon seit 7 Jahren in ganz Deutschland selber. In vielen Schulen stehen die Kinder auf, wenn der Lehrer hereinkommt, und in manchen Klassen wird ein Lied gesungen, ehe der Unterricht beginnt. Nach den Studentenunruhen von 1968 haben viele junge Lehrer in der Schule vieles anders machen wollen. Manche haben den Schülern erlaubt, während des Unterrichts zu essen und zu trinken, wann immer sie das wollten. Jetzt denken aber viele wieder, dass bestimmte Formen des Verhaltens auch wichtig sind und dass nicht jeder machen sollte, was er will. In einer Schule in der Nähe von Berlin in der ehemaligen DDR beginnt in den unteren Klassen jeder Schultag mit einem Morgenkreis und endet mit einem Schlusskreis. Die Kinder haben nur Vormittagsunterricht und sie beenden den Vormittag, indem sie sich in einen Kreis stellen und sich noch einmal daran erinnern, woran sie besonders denken müssen und darüber sprechen, was an dem Tag in der Schule gut war. Und dann verabschieden sie sich. Das geht so bis zur 5. oder 6. Klasse, aber im Alter von 13 oder 14 Jahren empfinden viele Schüler so einen Schlusskreis als peinlich. In einer westdeutschen Schule beginnt man die Woche montags morgens mit einem Morgenkreis. Wenn alle im Kreis sitzen, sieht jeder jeden, aber niemand ist alleine, denn jeder hat rechts und links jemanden neben sich. Die Kinder sitzen da zusammen mit ihrem Klassenlehrer und erzählen, wie es am Wochenende zu Hause war. So ein ähnliches Gespräch findet auch statt, ehe das Wochenende beginnt. Dieses Gespräch leiten die Schüler selber. Während dieser Stunde sprechen sie über Schwierigkeiten, die es während der Woche gegeben hat, und sagen, worüber sie sich geärgert haben. Da kann jeder sagen, was er als Problem empfindet, und dann versuchen sie, das Problem gemeinsam zu lösen. Diese beiden Gesprächskreise geben der Woche einen Rahmen, der den Schülern ein Gefühl der Stabilität gibt. Dadurch wird der Alltag strukturiert und das Leben bekommt einen Rhythmus. Dazu gehört auch, dass man in der Schule im Rhythmus der Jahreszeiten lebt und auch die großen Feste feiert. Dass die Kinder in der Schule etwas lernen, ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass sie sich in der Klasse oder manchmal auch mit der ganzen Schule über etwas freuen können oder auch mal gemeinsam über etwas traurig sein können, zum Beispiel wenn ein Schüler oder ein Lehrer gestorben ist. Es ist schön, wenn man sich über etwas freut, es ist aber auch wichtig, dass man seiner Freude über etwas Schönes Ausdruck geben kann. Deshalb werden auch Feste gemeinsam vorbereitet und gefeiert. Man zündet Kerzen an und man tanzt auch. 10 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl haben sich die Kinder daran erinnert und sich auf diesen Tag intensiv vorbereitet. Um auch die Leute in der Stadt daran zu erinnern, haben sie einen Schweigemarsch durch die Stadt gemacht. Dort, wo das frühere Schulgebäude 1945 von Bomben zerstört wurde, haben sie eine große Fahne niedergelegt. Dann sind sie in die Kirche gegangen, haben in der Kirche gemeinsam ein paar Lieder gesungen und haben noch einmal daran gedacht, wie schrecklich der Krieg war und wie schrecklich dieses Ereignis vor 10 Jahren war, aber auch daran, wie gut es ist zu leben und dass es viel Schönes gibt. Als sie aus der Kirche hinausgegangen sind, hatten sie das Gefühl, dass man nicht hilflos ist und sich gegenseitig stärken kann. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 192. Danke.